auf einer längeren Reise gemeinsam. Wir haben so eine Themenreihe. Die Bibel. Was ist die Bibel eigentlich? Wir hatten da ganz spannende Themen und heute sind wir schon am Abschluss. Heute ist das letzte Mal zu dieser Reihe. Wir haben uns gefragt, welche Autorität darf die Bibel für mein Leben haben? Bin ich es, der die Bibel bewertet oder will die Bibel mich bewerten? Ist sie irrtumslos? Wie klar ist die Bibel? Die Themen und noch mehr könnt ihr alle natürlich auch gerne nochmal nachhören. Und heute ist, wie gesagt, der letzte Teil dazu. Ein paar hatten gefragt, ihr habt ein bisschen was ausgelassen. Könnt ihr vielleicht nochmal eine Fortsetzung machen? Und dazu werden nachher die Moderatoren noch was sagen. Wir haben eine kleine Umfrage, nicht nur hier, sondern auch in den anderen beiden beteiligten Gemeinden, um rauszufinden, was sind die Themen, die vielleicht auch noch fehlen, um zu entscheiden, ob wir im Herbst eine Fortsetzung machen. Da dürft ihr nachher was dazu sagen, kommt nachher dazu. Heute allerdings dreht sich's ums Essen. Ja, ihr habt schon ordentlich abgestimmt, auch online. Vielen Dank, die ihr mitgemacht habt. Das ist die Gelegenheit, auch online mitzumachen. Und ich habe euch mal mein Lieblingsessen mitgebracht. Spaghetti. Okay, ich habe ein bisschen mehrere Lieblingsessen, ich gebe es zu. Aber Spaghetti gab es noch im Schrank. Heute dreht sich es auch um eine kulinarische Frage, aber eigentlich eine geistlich-kulinarische Frage. Und ihr werdet es gleich sehen, wie es sich durchzieht. Heute geht es um die kritische Frage, brauchen wir die Bibel heute eigentlich noch? Und wenn ja, wozu braucht es die Bibel eigentlich noch? Ist sie wirklich noch notwendig? Weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir haben jetzt 2000 Jahre her, seitdem die Bibel abgeschlossen ist. Und wir leben in einer Zeit, wo wir sagen, naja, alles was neuer ist, ist besser. Ich habe ein neues Handy, das ist natürlich besser als das von vor 5 Jahren. Klar, logisch. Also nach 5 Jahren brauchen wir mit einem Smartphone nicht mehr um die Ecke kommen. Ist nicht neuer besser? Wir haben die DNA erforscht, glauben wir jedenfalls zum Teil. Wir haben Technik, Wissenschaft, Demokratie. Brauchen wir wirklich noch ein Dokument, was 2000 Jahre und noch älter ist, um uns heute zu sagen, wie wir zu leben haben? Brauchen wir es? Ich fand es richtig spannend. Ich habe verschiedene Leute gefragt, auch hier aus unserer Gemeinde, und ein bisschen mal so gefragt, was sagt ihr, wie geht es denn euch mit der Bibel? Und ich fand es wirklich spannend, auch zum Bibellesen. Und einige Leute haben mir Argumente gegeben, warum man die Bibel heute nicht mehr braucht. Warum es eigentlich keine Bibel mehr bräuchte. Einer hat gesagt, weißt du, Steven, ich glaube halt einfach. Das reicht doch. Ich glaube doch an Jesus. Bibel und Theologie, das sind nicht so mein Ding, wenn ich ehrlich bin. Im Englischen würde man sagen hier, Jesus loves me, so I know, because my mother told me so. Mama hat's gesagt. Langt doch, oder? Warum noch Bibel lesen? Jemand anders hat gemeint, ganz ehrlich, die Bibel ist manchmal wirklich absolut. Da stehen Dinge drin, die passen mir nicht, mit denen da, die will ich gar nicht. Und wenn ich die lese, kriege ich womöglich ein schlechtes Gewissen. Fand ich sehr ehrlich. Wieder jemand anders meinte, warum gerade die Bibel? Das war niemand aus unserer Gemeinde. Warum gerade die Bibel? Was soll an diesem Buch so besonders sein? Es gibt ja noch so viele andere Bücher, so die Orphik, den Koran, Mahabharata, Katavatru. Warum die Bibel? Was ist an der Bibel so besonders? Jemand hat zu mir gesagt, ich bin enttäuscht, wenn ich ehrlich bin, wenn ich Bibel lese. Früher hatte ich so einen kindlichen Glauben. Ich habe wie ein Kind geglaubt, ich habe mich wie ein Kind gefreut, aber jetzt bin ich erwachsen geworden und mein Glaube ist auch erwachsen geworden und irgendwie kann ich mit der Bibel nicht mehr so viel anfangen wie früher. Jemand anders hat gesagt, wenn ich das Alte Testament lese, da wird es mir anders. Also diesen Gott, wenn ich das lese, wie der da im Alten Testament war, da tue ich mir echt schwer damit, Bibel zu lesen. Oder mir fehlt die Zeit. Ich habe so viel Wichtiges, der Tag hat zu wenig Stunden. Hä? Kennt wahrscheinlich jeder. Ich habe Hobbys, ich habe Familie, ich habe Arbeit, mir sind Dinge wichtig. Bibel lesen, das schaffe ich nicht. Das ist mir einfach zu viel. Und als letztes, das kenne ich auch manchmal von mir, es funktioniert doch auch ohne. Also, wenn ihr wüsstet, hat mir einer zu mir gesagt, wenn du wüsstest, wie wenig Bibel ich lese, das merkt doch gar keiner. Geht doch auch ohne. Warum brauche ich die Bibel wirklich? Geht es nicht auch ohne? Ich weiß nicht, wie es jetzt dir damit ging, so mit, das war eine ganze Latte so. Ne? Vielleicht war bei dem einen oder anderen so eine etwas drin, wo du sagst, oh, da halt bei mir was wieder. Da wird eine Sehne angeklungen, bei der geht es mir vielleicht auch so oder vielleicht so ähnlich. Was macht die Bibel so besonders, dass wir sie lesen, dass sie so notwendig wirklich ist? Und darum soll es heute gehen. Warum ist die Bibel heute noch so notwendig und warum brauchen wir sie so dringend? Zuerst will ich den Spieß mal rumdrehen und mal die Gegenfrage stellen, wofür brauchen wir die Bibel nicht? Denn es ist so, es gibt einige Dinge, dazu brauchen wir die Bibel nicht. Denn Gott offenbart sich nicht nur durch die Bibel. Gott hat sich auch zum Beispiel durch seine Schöpfung offenbart. Und die Bibel ist nicht notwendig, um zu erkennen, dass es einen Gott gibt. Die Bibel ist da sehr, sehr klar, auch Jesus hat es mehrfach gesagt, es braucht nicht die Bibel, um zu erkennen, dass es einen Gott gibt. Denn Gott offenbart sich nicht nur durch die Bibel, sondern auch durch die Schöpfung. Jeder, der in die Natur schaut, der muss erkennen, das kann nicht normal sein. Da muss es irgendwas geben, was mehr ist. Etwas, was jemand geschaffen hat. Das kann nicht einfach nur Evolution sein. Wenn wir das Universum anschauen, wie alles perfekt ausbalanciert ist. Wenn wir unseren menschlichen Körper anschauen, ein Blatt vom Baum nehmen. Selbst viele der größten Wissenschaftler haben gesagt, also ganz ehrlich, wenn ich mir das angucke, ich glaube eigentlich nicht, ich bin nicht irgendwie christlich, aber ich kann nicht glauben, dass das einfach nur Zufall ist. Gerade zum Beispiel Isaac Newton, Entdecker des Gravitationsgesetzes, war ein unglaublich frommer Mann. Albert Einstein, dem wird mal das Zitat zugeschrieben in einem längeren Dialog, wo er dann sagt, Gott würfelt nicht. Wo du auch hinschaust, in dieser Welt findest du perfekt ausbalancierte Systeme, Organismen, bis ins kleinste Detail ausgeklügelt. Nehmen wir nur mal uns Menschen, rein die Biologie, aber ich will mal gar nicht auf die Biologie eingehen, sondern mal die Frage stellen, wir sind doch mehr als nur Haut und Knochen. Es gibt ja Leute, die sagen, du bist eigentlich nur chemische Prozesse. Das ist schon ein bisschen hart. Also alles, was in deinem Kopf vorgeht, ist eigentlich vorherbestimmt, denn das sind Abläufe von chemischen Dingen, Reaktionen, die aufeinander folgen und deine Entscheidung, die am Schluss rauskommt, die entscheidest du eigentlich nicht selber, sondern das ist schon vorherbestimmt. Das sind chemische Prozesse, die da ablaufen. Du kannst gar nicht anders entscheiden. Das heißt, ich sag zu dir, alles, was du hier machst, dass du heute hier sitzt, dafür kannst du gar nichts. Da würde dir wahrscheinlich auch sagen, nee, ich habe schon noch einen eigenen Willen, ich kann schon noch entscheiden, was ich tue und was ich will. Und die Bibel, die sagt, wir haben eine Seele, wir haben etwas, einen Willen, das, weil uns Gott uns so geschaffen hat mit einem freien Willen, dass wir entscheiden können, was richtig, was falsch ist, was wir tun möchten, wen ich liebe, wen ich nicht liebe. Wir sind nicht einfach nur chemische, zufällige Prozesse, Evolution, einfach so alles hintereinander geschaltet. Jemand hat mal das Bild gebracht, das hat mir sehr geholfen, er hat gesagt, rein mathematisch gesehen, wenn man mal Evolutionstheorie auf eine Mathe rechne, Rechnung runterbricht, dann ist es wahrscheinlicher, dass ein kleines Männchen oben im Weltall sitzt, so ein Tintenfass in der Hand hat, vielleicht ein größeres Tintenfass so, zielt und auf die Erde wirft. Und dieses Tintenfass fliegt da unten und wie durch ein Wunder wird es nicht verbrannt, die Atmosphäre macht nichts und es trifft unten auf den Boden, auf Papier, was da zufällig liegt. Und dieses Papier wird so getroffen von diesem Tintenfass, dass daraus eine Enzyklopädie entsteht. Und zwar die Brockhaus-Enzyklopädie mit 24 Bänden und perfekt gestochen scharfen Bildern in Farbe. Das ist wahrscheinlicher als an die Aneinanderkettung der Evolutionstheorie zu glauben. Paulus, der lehrt uns im Kapitel 1 und 2 des Römerbriefs, dass Gott sich in der Natur jedem Menschen offenbart. Er sagt, jeder, der darüber nachdenkt, der muss eigentlich auf den Schluss kommen, es gibt einen Gott. Hier heißt es, könnt ihr mitlesen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Paulus sagt hier, jeder, der ehrlich nachdenkt, muss zu dem Schluss kommen, da gibt es irgendetwas Übernatürliches, ein Gott. Du hast keine Entschuldigung. Du kannst nicht sagen, das habe ich ja nicht gewusst. Hätte mir jemand gesagt. Nein, jeder, der darüber nachdenkt, der muss eigentlich auf diesen, darauf kommen. Aber es heißt noch nicht, dass er erkannt hat, was für ein Gott es ist. Und auch nicht, dass er ihn als Gott verehrt. Im Vers drauf, da heißt es, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie doch nicht als Gott geehrt. Ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Wie traurig eigentlich. Gott schafft uns Menschen und wir sind in der Lage zu sagen, nein, es gibt keinen Gott. Ich glaube, das bricht Gottes Herz. Aber es ist so, jeder Mensch kann sagen, ich glaube an irgendwas nicht. Ob das jetzt so ist oder nicht, keine Frage. Aber wenn jemand sagt, das glaube ich nicht, weil ich nicht will, dann wirst du nichts tun können, um ihn zu überzeugen. Ganz aktuell haben wir auch, es gibt Menschen, die sagen, Corona existiert nicht, das gibt es gar nicht. Das ist nur eine Erfindung von Bill Gates oder so. Und wenn das jemand glaubt und sagt, das stehe ich so, dann kannst du noch so viele Beweise nehmen, aber das wird nichts ändern. Er sagt, ich glaube es nicht. Oder Holocaust, es gibt Menschen, die sagen, der Holocaust hat nie stattgefunden. Auch wenn die Beweislage eigentlich, wir würden sagen, eindeutig ist, würden andere Leute sagen, nee, hat nicht stattgefunden. Und so sagt Paulus auch hier, ja, jeder, der ehrlich nachguckt und die Beweisen nachgeht, der kann nicht anders. Der muss sagen, es hat einen Gott gegeben, es gibt einen Gott. Es gibt keine Ausrede. Paulus beschreibt es hier und sagt, jeder, der wirklich sucht, der ehrlich nachdenkt, muss erkennen, dass es einen Gott gibt. Das heißt aber noch nicht, dass er Jesus erkennt oder dass es ein christlicher Gott ist. Aber dass es irgendwas Übernatürliches gibt, das muss man erkennen. Es gibt eigentlich noch einige Dinge weiter, wozu es die Bibel nicht braucht, weil die Gott in uns hineingelegt hat, zum Beispiel ein inneres Empfinden für Gott, eine Sehnsucht. Da muss es noch mehr geben. Gott hat uns ein Gewissen gegeben. In der Bibel heißt es, er hat sein Gesetz in unser Herz geschrieben, woran jeder erkennen kann, hier, das ist richtig und falsch. Also egal in welcher Kultur du bist, Mord, Ehebruch, das sind alles Dinge, die werden in jeder Kultur als falsch empfunden, weil Gott es in unser Herz geschrieben hat. Könnte man noch ein paar mehr Dinge nennen. Aber es gibt einiges, dazu braucht es die Bibel nicht. Manche Menschen erkennen vielleicht sogar, dass Gott nicht nur ein Gott ist, so heilig, groß und gerecht, sondern sie erkennen vielleicht sogar, dass dieser Gott ein liebevoller Gott ist, einer, der barmherzig ist, der vergeben möchte. Aber es hat noch nie irgendeine Religion geschafft, diese beiden Extreme zusammenzubringen. Einen gerechten, heiligen, mächtigen Gott, der gleichzeitig vergibt, fünfe gerade sein lässt. Das passt nicht zusammen. Das ist der Grund, warum viele sagen, das ist doch idiotisch, an ein Christentum zu glauben. So was ist fast schon ungöttlich. Du kannst doch nicht sagen, ich bin Gott und gleichzeitig ich vergebe alles. Dann bist du ja nicht mehr Gott, das ist ja dann Beliebigkeit. Erst durch Jesus Christus und durch das geschriebene Wort heute war es uns möglich, diese beiden Dinge zusammenzubringen, weil das ein Geheimnis ist. Ein Geheimnis, was Gott offenbart hat. Und das ist einer der Gründe, warum wir die Bibel heute noch so dringend brauchen. Das Evangelium zu verstehen, ist nicht ohne Offenbarung Gottes möglich. Und Gottes Wort ist diese Offenbarung für uns. Es braucht Menschen, die hinstehen und sagen, ich erkläre, ich bin mir nicht zu schade, mir ist das Evangelium nicht zu schade, es zu erklären. Es braucht Gottes Wort, um zu verstehen, wie diese zwei Extreme zusammenkommen. Paulus, der hat das zusammengefasst, nach einem ganzen Kapitel schreibt er darüber und bringt es am Schluss auf diesen einen Punkt und sagt, also der Glaube, der kommt vom Hören auf die Botschaft. Du kannst nur glauben, wenn du vorher das gehört hast. Aber es braucht die Botschaft. Um die Botschaft kommst du nicht rum. Und die Botschaft, die geht zurück auf Christus. Lasst mich das noch einmal ganz deutlich sagen. Jeder kann erkennen, dass es einen Gott gibt. Dazu ist die Bibel nicht notwendig. Aber ohne diese freimachende Botschaft des Evangeliums ist es unmöglich, zum Glauben zu kommen. Ohne dieses Evangelium ist es unmöglich, gerettet zu werden. Es braucht das Evangelium der Bibel und Christen, die sich nicht dafür schämen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar der wichtigste Aspekt überhaupt, warum wir heute die Bibel brauchen. Und es gibt noch einige mehr, warum die Bibel unbedingt notwendig ist, wenn wir an unsere Gesellschaft denken, an die Ethik, daran, dass wir erkennen, was Gottes Wille ist. Es gibt noch ein paar mehr, aber einen möchte ich rausgreifen heute noch. Und der hat mit dir zu tun, wenn du Christ bist. Also wenn du ein Mensch bist, der sagt, ich liebe Jesus, ich habe eine Beziehung zu diesem Jesus Christus, ich bin kein Fatz besser, ich bin kein besserer Mensch, aber ich weiß, dass ich diese Vergebung brauche, dann gibt es einen Grund, warum du die Bibel brauchst, warum sie notwendig ist sogar für dein Leben. Wir hatten es am Anfang vom Essen. Ich habe ja versprochen, es geht heute noch mehr ums Essen. Und jeder, der schon mal Spaghetti oder irgendwas gegessen hat, also wir alle, wird davon überzeugt sein, dass er wieder essen wird. Also er wird wahrscheinlich heute Abend oder morgen früh wieder was essen. Weil wenn er das nicht tut, kriegt er Hunger. Vielleicht hältst du es ein paar Tage aus. Ne? Jesus hat es 40 Tage geschafft, musst du jetzt nicht machen. Aber du wirst wieder Hunger kriegen. Und du weißt ganz genau, dass du das brauchst zur Stärkung, zur Zellerneuerung, um dass du Kraft hast, dass du Power hast für den nächsten Tag. Im geistlichen Sinn ist es ganz ähnlich, denn die Bibel, die lehrt uns, dass es mit unserer Seele ganz genauso ist. Wir Menschen, wir bestehen nicht nur aus Fleisch und Blut, sondern wir haben auch eine Seele. Ich habe euch hier so ein Bild mitgebracht für alle, die Instagram nutzen, die kennen diesen Effekt, der nennt sich der Glitch-Effekt. Da wird ein Bild, also links und rechts ist dasselbe Bild, aber rechts wurden die Farbkanäle auseinandergezogen. Ein Bild hat mehrere Farbebenen, ja, so für alle Grafiker, so rot, grün, blau und so, und die werden auseinandergezogen und auf einmal sieht man, da liegt noch mehr dahinter. Dieser eine Mensch besteht aus mehreren Ebenen. Genauso haben wir als Mensch nicht nur einen Körper, sondern wir haben eine Seele, einen nicht materiellen Teil. Wenn man ehrlich ist, die Theologen sind sich nicht ganz einig. Manche sagen, es gibt Körper, Seele und Geist. Andere sagen, es gibt nur Körper und Seele. Das ist aber heute nicht unser Thema. Auf jeden Fall gibt es noch einen Teil, der über den Körper hinausgeht. Und den hast du. Den hat jeder von uns. Ein Mensch ohne Seele ist eine Leiche. Geht nicht. Da bist du kein ganzer Mensch mehr. Eine Seele ohne einen Körper ist ein Geist, keine Ahnung. Weiß ich, habe ich auch noch nie erlebt. Aber es braucht diese beiden, dass du Mensch bist. Die Seele, die kann man nicht mit Händen greifen und trotzdem ist sie da. Jeder weiß, dass sie da ist. Das macht aus, was du bist. Deine Gedanken, deine Gefühle, deine Persönlichkeit, deine Entscheidungen. Und kein Biologe ist bis heute in der Lage, eine Seele zu reproduzieren, weil das nicht geht. Das ist etwas, dieser Lebensatem, der kommt von Gott. Wir können was manipulieren am Körper, aber die Seele, Leben zu schaffen, ist nicht möglich. Wenn ein Mensch stirbt, dann geht die Seele zurück zu Gott. So heißt es in der Bibel. Wir haben das ein paar Mal in der Bibel, wo das vorkommt, wo das beschrieben wird. Zum Beispiel bei Jesus, als er am Kreuz stirbt, sind seine letzten Worte, in deine Hände befehle ich meinen Geist, Vater. Und dann stirbt er. Der Körper ist noch da, aber der Geist ist weg. Jesus ist weg. Oder auch bei Elia haben wir das einmal, da bittet er Gott, dass er die Seele des toten Kindes von Gott zurück zu ihm schickt, damit er wieder in diesen Körper reinkommt. Für uns heute komisch, scary, aber hier sehen wir wieder, ja, die Seele, die ist bei Gott und sie kommt zurück. Behaltet mal dieses Wissen darum, dass wir eine Seele und einen Körper haben im Hinterkopf, wenn wir jetzt gleich diesen Bibelvers lesen. Ich glaube, das ist entscheidend. Das ist ein Zitat aus 5. Mose 8, Vers 3, was aber Jesus sagt. Er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Lies diesen Vers nochmal vielleicht zwei, dreimal für dich durch und frag dich, wenn der Mensch aus Körper und Seele besteht, was bedeutet das für mich? Was heißt das? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Vom Wort Gottes. Wenn jemand dich fragt, ist die Bibel wichtig? Wenn du ein guter Jungschaler bist, wirst du sofort Ja schreien. Es gibt so zwei Jungschar-Antworten, jeder Jungschaler kennt die. Dann musst du immer 50-50. Entweder die Antwort lautet Bibel oder Jesus. 80% aller Fragen kannst du damit beantworten in der Jungschar. Wo steht es in der Bibel? Wer hat es gesagt? Jesus. Okay, Side-Joke. Die Bibel ist wichtig, das würden wir, glaube ich, auch sagen. Aber warum ist die so wichtig für mich, auch für mein Leben? Wenn der Mensch aus Körper und Seele besteht, dann braucht der Körper Spaghetti zum Leben, Brot, aber die Seele braucht Gottes Wort zum Leben. Die Seele lebt vom Wort Gottes. Wir brauchen also Gottes Wort zum geistlichen Erhalt unserer Seele. Gottes Wort zu verweigern ist deiner Seele genauso abträglich, wie dem Körper die Speise zu verweigern. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Wer über längere Zeit keine feste Nahrung zu sich nimmt, der wird irgendwann schwächer. Da wird irgendwann, da zerfällt der Körper so ein bisschen. Du kannst keinen Leistungssport mehr machen. Über einen kurzen Zeitraum mag das ja gesund sein, als Diät oder so. Aber irgendwann wirst du merken, nee, mir fehlt die Kraft. Auch für die Gesundheit ist es nicht gut. Du wirst unkonzentrierter, du wirst schlapp. Schon das kleinste bisschen strengt dich an. Und meine Lieben, ganz genauso verhält sich es auch mit unserer Seele. Wenn du deiner Seele den Input verweigerst, dann wirst du irgendwann merken, ich werde geistlich schlapp. Und keine Sorge, es geht nicht hier um eine falsch verstandene Gesetzlichkeit. Also wir haben so ein paar Generationen, da hört man sofort auf diesem Ohr, ich muss täglich Bibel lesen. Das ist nicht die Message heute. Es geht nicht darum, du musst, sondern es geht darum, du brauchst. Du brauchst die Seele. Sieh das. Gott sagt es dir. Ein liebevolles, du brauchst es, damit deine Seele nicht verdurstet. Wir haben hier einige Babys gerade, ich finde das mega Hammer. Auch da draußen ein paar ihr Babys, schön euch zu sehen. Jawohl, super. Und diese Babys, die können das richtig gut. Jeder, der schon mal ein Kind gesehen und beobachtet hat oder Mama war, die sind da richtig super. Die kennen die Schnuten, die so kleine Kinder machen können. Und besonders dann, wenn sie wissen, jetzt gibt es gleich was zu futtern. Oder ganz klein. Also ich fand das bei unseren immer mega witzig. Meine Frau hat gesagt, das ist ja mega peinlich, wenn du das machst. Aber ich muss das vormachen, damit man das versteht. Wenn so ein Kind weiß, jetzt gibt es gleich die gute Mutterbrust, dann geht das los. Da geht so ein Rhythmus los, bei dem du denkst, das dreht jetzt vollkommen hohl. So sind diese kleinen Kinder, so richtig begierig nach dem Guten. Begehrliche Seufzer kommen da aus diesem Mund von diesem kleinen Kind. Und Petrus, der verwendet genau dieses Bild, um die Haltung zu beschreiben, die wir haben sollen, wenn es ums Wort Gottes geht. Dieses kleine Baby, da sagt er hier, seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, sei wie so ein kleines Baby, sei begierig nach dieser guten, unverfälschten Milch. So wie das Baby die Milch von der Mama herbeisehnt, so brauchen wir genauso Gottes Wort, damit unsere Seele wachsen kann, damit wir nicht verkümmern. Wonach? Nach der unverfälschten Milch, nach Gottes Wort. Die kleinen Babys, die Säuglinge, die haben null Hemmungen. Das juckt die nicht, was der Nachbar denkt. Die schmatzen einfach drauf los. Weil sie wissen, ich brauche das. Und warum brauchen wir es, die Bibel, um im Glauben zu wachsen? Ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht. Vielleicht kennt sie der eine oder andere schon. Und lehn dich gerne zurück und hör mal zu. Macht nichts, wenn du sie schon kennst. Ein alter Mann lebte mit seinem Enkel auf einem Bauernhof in den Bergen. Jeden Morgen las der Opa am Küchentisch in seiner abgenutzten Bibel. Eines Tages fragte ihn der Junge, Opa, ich versuche die Bibel so zu lesen wie du, aber ich verstehe vieles nicht. Und was ich verstehe, vergesse ich oft, sobald ich das Buch wieder zugeschlagen habe. Was nützt es mir, die Bibel zu lesen? Der Großvater, der gerade den Ofen heizte, drehte sich ruhig um und sagte, nimm diesen alten Weidenkorb, geh runter zum Fluss und hole Wasser. Der Junge tat, was ihm aufgetragen war, doch das ganze Wasser sickerte aus dem Korb heraus, bevor er wieder zu Hause ankam. Der Opa lachte und meinte, du läufst nicht schnell genug. Du musst nächstes Mal schneller laufen. Er schickte ihn mit dem Korb zurück zum Fluss, um es erneut zu versuchen. Dieses Mal lief der Junge so schnell er konnte. aber der Korb war leer, ehe er zu Hause ankam. Es ist unmöglich, Wasser im Korb zu tragen, keuchte er außer Atem. Ich nehme einen Eimer. Ich möchte aber nicht einen Eimer, sondern einen Korb voll Wasser. Du schaffst das schon, du musst dich nur etwas mehr anstrengen. Und obwohl der Junge wusste, dass es unmöglich war, tat er, wie ihm geheißen wurde. Als er zurückkam, war der Korb wieder leer. Siehst du, Opa, es ist völlig sinnlos. Du denkst, es ist sinnlos? Fragte der Opa. Schau dir doch mal den Korb an. Da merkte der Junge, dass der Korb inzwischen ganz anders aussah. Der einst dreckige Weidenkorb war inzwischen ganz sauber. Schau, sagte der Opa, das passiert, wenn du die Bibel mit ganzem Herzen liest. Du wirst vielleicht nicht immer alles verstehen und dich auch nicht an alles erinnern können, aber wenn du sie regelmäßig liest, wird es dich von innen heraus verändern. Genau wie unser Körper regelmäßig Nahrung braucht und ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern kann, was ich vor einer Woche gegessen habe. Weiß nicht, könnt ihr das noch? Habt ihr noch so einen Speiseplan letzte Woche auf dem Schirm? Nee, ich hab's nicht. Aber ich weiß, ich hab's gebraucht. Genauso braucht deine Seele Gottes Wort, um nicht zu verhungern. Wir brauchen Gottes Wort aus zwei Gründen. Erstens, um gesund zu sein und zweitens, um wachsen zu können. Dafür brauchen wir Gottes Wort. Diese zwei Dinge, gesund bleiben und wachsen, sind nicht ohne Gottes Wort für unsere Seele möglich. Und wenn du eine lebendige Beziehung mit Gott führen möchtest, dann brauchst du Gott in deinem Leben. Alles andere wäre eine Fernbeziehung. Bei unserem kleinen Säugling von gerade eben, ne, unser Baby, da war es die Muttermilch, die gute Milch von der Mama, die er braucht, um wachsen zu können. Und irgendwann wird aus diesem kleinen Baby so ein kleiner Racker. Aus dem kleinen Racker irgendwann ein Junge, ein größeres Kind, ein Teenager. Vielleicht wird dieses Kind sogar selbst einmal erwachsen und hat selber Kinder. Und je älter das Kind wird, desto mehr wird auch die Nahrung wechseln. Am Anfang ist es Muttermilch, dann irgendwann kommt da vielleicht so ein Brei dazu, ne, so, und dann wird die Nahrung fester, Gemüse, und irgendwann auch am Schluss darf man dann das Steak essen, ne, da kommt dann Pizza und Spaghetti. Das würde ich meinem Kind am Anfang noch nicht geben. Und das ist vollkommen natürlich. Logisch, das Baby wächst und da wächst natürlich auch die Nahrung mit. Alles andere wäre irgendwie komisch. Aber selbst dann, wenn die Kinder einmal selbst Eltern sind und schon längst ihre eigenen Kinder wieder ernähren, müssen sie jeden Tag wieder an den Essenstisch kommen und selber essen. Sie brauchen das, es hört nicht auf, um gesund zu bleiben und wachsen zu können. Die Situation, die lässt sich eins zu eins auf unser geistliches Leben übertragen. Wir Christen, wenn wir im Glauben wachsen wollen, dann sind wir zunächst wie so kleine Kinder, die die Babyflasche, den Nuckel brauchen. Einfache, verträgliche Kost. Versteh mich bitte nicht falsch, es gibt keine Zweiklassenchristen, das will ich nicht sagen. Es gibt kein halber Christ, es gibt nur gerettet oder nicht. Aber die Bibel unterscheidet zwischen einem reifen und einem unreifen Christen. Das tut sie mehrfach. Den Reifegrad eines Christen, der hat nicht so viel mit dem biologischen Alter zu tun. Ich habe junge Teens kennengelernt, die geistlich reifer waren als mancher Älterer, aber auch umgekehrt. Das biologische Alter sagt nichts über deinen geistlichen Reifezustand. Die Bibel, die lehrt uns, diesen Reifegrad, wie so bei so einem Baum, so an geistlichen Früchten zu erkennen und danach zu beurteilen. Wie so ein Kirschbaum, wenn der grüne Kirschen hat, ist er unreif, hat er rote Kirschen, sind sie reif. Erkennt man. Und im geistlichen Sinne lässt sich dein geistliches Leben auch beurteilen. Die geistlichen Früchte, die wir kennen, das ist Liebe. Wir haben ja, Liebe ist unser Markenzeichen als Auftrag für uns als Gemeinde. Da wollen wir hin, dass die Leute uns an der Liebe erkennen. Daran erkennst du einen reifen Christen, wenn er Liebe hat, wenn er Freude hat, Frieden, Geduld. Daran, wie er mit anderen Menschen umgeht, an seiner Treue, gerade dann, wenn es schwierig wird, Sanftmut. Bist du ein sanftmütiger Mensch? An deiner Keuschheit? Das sind die geistlichen Früchte. Daran erkennst du den Reifegrad eines Christen. Ich habe mal eine persönliche Frage. Keine Sorge, keine Menti-Umfrage. Aber wo würdest du dich einordnen, geistlich? Auf so einer Skala von Baby, geistliches Baby, bis hin zu geistlich ausgewachsen oder Teenager in der Mitte vielleicht so oder Kind. Wo würdest du dich einordnen? Ich glaube, die Frage ist wichtig, weil auch, dass wir da ehrlich zueinander sind, weil je nachdem, was für ein Alter du hast, geistlich brauchst du auch eine andere Nahrung. Wenn ich jetzt dem Baby da unten eine Salamischeibe reindrücke, das kommt nicht gut. Das kommt wieder hoch. Das wird er nicht vertragen, mein Baby. Oder eine Haselnuss. Womöglich wird sogar ersticken. Aber wehe demjenigen, der einem Teenager ungesalzenen Pastinakenbrei andreht. Das waren die Mamas. Geht gar nicht. Es braucht passendes Futter, Essen, auch geistlich, je nachdem in welchem Alter, auch im geistlichen Leben du gerade stehst. Und es ist sogar möglich, das ist jetzt nur im Geistlichen möglich, dass man mal hier weiter vorne war und wieder zurückfällt. Das ist möglich. Schätze dich gut ein, um gesunde geistliche Nahrung zu haben, die dich wachsen lässt, die dich gesund bleiben lässt. In Hebräer 5, Vers 11, da schreibt Paulus an eine Gemeinde und er tut sich unglaublich schwer. Man merkt, dass wir da richtig drum ringt und sagt, Leute, ich habe ein Problem. Ihr wollt was von mir, aber ich kann es euch eigentlich nicht geben, weil ihr schätzt euch vollkommen falsch ein. Er sagt hier, könnt ihr mit mir zusammenlesen, ihr habt ein Problem, ihr seid träge geworden. Denn darüber haben wir viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören des Wortes Gottes träge geworden seid. Es gäbe viel zu sagen, aber es geht nicht. Ihr seid träge geworden. Denn während ihr der Zeit nach, also die Zeit ist vergangen, ihr müsstet schon längst Lehrer sein, andere anleiten. Aber ihr habt es wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig. Denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Ich habe versprochen, es geht heute um Essen, ja? Aber im Geistlichen ist genau das die Essensfrage. Unsere Seele braucht die Begegnung mit Gott, um gesund zu bleiben und um wachsen zu können, geistlich wachsen zu können. Jetzt im Mai, bald ist es schon wieder, haben wir Mitgliederaufnahme. Ich finde das richtig schön, ich freue mich schon richtig drauf. Mitglied zu sein bedeutet im Wesentlichen, öffentlich zu bekennen, das ist meine Gemeinde, ich stelle mich dazu, noch ein paar Sachen daneben dran. Und wir haben so ein Mitgliedsbekenntnis, so ein SV-Bekenntnis. Wir hatten es in der Mitgliederstunde, die letztes Mal mit dabei waren. Und da gibt es einen Satz, den finde ich genial. Also ich finde vieles genial in dem Bekenntnis, keine Frage. Aber einen Satz, der passt heute ganz gut. Dort heißt es, ich will treu die Bibel lesen und beten. Die Schlagwörter, die sind für mich, ich will und treu. Ich will bedeutet, ich weiß, ich werde es nicht immer schaffen. Ich weiß, ich werde es nicht immer schaffen, aber ich will. Das ist mein Anliegen, da will ich hinkommen. Kontinuierlich will ich an mir arbeiten, auch dann, wenn ich mal Durststrecken habe. Da geht es nicht um ein Pflichtprogramm, sondern um Seelenhygiene. Um ein Waschprogramm, wie dieser Weidenkorb. Ich brauche das für meine Seele, damit wir als Mensch aus Körper und Seele gesund bleiben. Ich kenne das ja von mir selber, da gibt es Tage, die sind so voll, und dann merkst du am Abend, Steven, heute hast du nicht Bibel gelesen. Hättest du gern, hast du aber nicht. Bin ich jetzt ein schlechter Christ? Nein, bin ich nicht. Aber wenn ich so weitermache, dann tut es meiner Seele garantiert nicht gut. Dann werde ich zurückfallen, auch geistlich gesehen. Ich brauche das immer wieder. Ich werde mich zurückbilden, ich werde austrocknen. Ich brauche Gottes Wort regelmäßig. Und darum liebe ich unser SV-Bekenntnis, nicht weil es einen Regelkatalog aufstellt, sondern weil es mich immer wieder erinnert, weil es mich ermutigt. Immer wieder eine liebevolle Erinnerung gibt, Steven, du brauchst das. Das ist das, was du erkannt hast für richtig. Das ist das, was du möchtest. Fest steht, egal wo du dich einordnest auf dieser Skala hier, ob du sagst ganz links, ganz rechts, für jeden von euch gilt die gleiche Sache. Wir alle brauchen Gottes Wort. Die Bibel ist notwendig. Egal wo. Zum Abschluss habe ich noch ein paar Appetitanreger-Tipps mitgebracht. Vielleicht geht es dir so, du sagst, ich bin wie so ein Säugling, ne? Ich bin ganz links und ich habe begierigen Hunger nach diesem unverfälschten Wort Gottes. Aber vielleicht sagst du auch, oh, ich bin eher einer von der Sorte, ich habe gar keinen Hunger. Mir fehlt so der Appetit auf Gottes Wort. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber oh, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Als ich Mitarbeiter in der Jüngerschaftsschule war, da hatten wir für anderthalb Wochen lang so ein Fastenprogramm. Wir haben gefastet, also nicht nur Schokolade, sondern komplett. Und ich weiß noch, wie schrecklich das die ersten zwei Tage waren. Da kriegst du so richtig Kohldampf. Pünktlich um 12, und zwar alle gleichzeitig, haben wir alle Hunger gehabt. Und um uns zu helfen, haben wir alles Essen raus. Jeder Schokoriegel, alles musste weg. Man durfte es nicht mal sehen. Und wenn im Nachbarhaus jemand gekocht hat, das war tödlich. Oh, der Geruch von Rostbraten hatten wir, ne? Schrecklich. Und das ist mir im Lauf der Jahre irgendwie zum Bild geworden für meinen geistlichen Appetit. Und wenn du sagst, ich bin gerade so im Fastenmodus, ich merke, ich habe nicht so viel von Gottes Wort, du merkst, dass es dir an Freundlichkeit fehlt, an Liebe, an Geduld, an Sanftmut, dass deine Seele auf Notmodus läuft, dann habe ich hier ein paar Appetitanreger und ich werde es genau umgedreht formulieren. In der Psychologie wissen wir, manchmal hilft es, eine Aufgabenstellung umzudrehen und anstatt zu fragen, wie komme ich da raus aus dieser Appetitlosigkeit, was muss ich tun, um möglichst in dem Loch der Appetitlosigkeit stecken zu bleiben? Also ich habe die Frage umgekehrt formuliert, das solltest du tun, wenn du nicht raus willst aus deiner Appetitlosigkeit. Also erstens, um deine Seele auf jeden Fall verhungern zu lassen, umgib dich niemals mit Christen. Vor allem nicht mit solchen Christen, die gerne Bibel lesen. Sondern wenn dann dem Christen, die alle sagen, oh, ich tue mir eh auch schwer mit, nee, das verstehe ich voll, musst du auch nicht machen, da fühlen wir uns beide besser. Umgib dich niemals mit Christen, die dich vielleicht herausfordern, weil du merkst, die sind hungrig. Das könnte nämlich bei dir auch den Hunger wecken oder ein schlechtes Gewissen machen. Zweitens, geh niemals zum Arzt. Auch nicht zu einem geistlichen Arzt. Sage ja niemandem, dass du hier gerade am Verhungern bist. Das wäre ganz schlecht, wenn du das jemandem sagst, weil er könnte dir helfen, wieder Hunger zu kriegen. Sag's niemand. Das Dritte, das hat was mit unseren Kindern zu tun, nämlich präge rechtzeitig und früh, dass deine Kinder dich niemals mit einer Bibel in der Hand erwischen. Also wenn deine Kinder sehen, wie du Bibel liest und das womöglich noch gerne tust, dann werden die ja womöglich sehen, warum Papa und Mama brauchen das, die wollen das. Tu das nicht, sondern mach es immer zu einem Zeitpunkt, wo es niemand sieht, heimlich, wenn überhaupt. Aber deine Kinder, die sollten Gottes Wort nie auf dem Speiseplan haben, sodass sie, wenn sie doch wirklich mal eine Bibel in die Hand kriegen, sich lieber irgendwas anderes greifen. Sagen, ah nee, das ist ein komisches Buch, ich gebe was anderes, das kenne ich besser. Viertens, Ablenkung hilft bei allem. Es gibt Leute in China, die sind gestorben, verhungert am Computer, weil sie so abgelenkt waren in ihrem Zocken, dass sie es nicht gemerkt haben, oh, ich sollte eigentlich was essen. Und genauso ist es im Geistlichen. Lenk dich ab, nimm irgendwas. Instagram hilft. Einfach noch eine Seite mehr. Such dir irgendeinen Job, Garten, was auch immer, ein Haus bauen. Nimm irgendwas, lenk dich ab, dass du nicht auf die Idee kommst, ich brauche Gottes Wort. Und als letztes, als fünftes, vielleicht das Wichtigste, halte die Bibel auf Abstand. Dass sie dir ja niemals im Alltag begegnet. Sieh zu, dass deine Bibel am besten irgendwo im Schrank steht, ganz hinten, aber nicht so, dass du sie siehst. Also wer seine Bibel hat, am besten irgendwo im Winkel verstecken. Guck auch nicht, dass du irgendwelche Snacks zu dir nimmst. Keine Hörbibeln, keine Podcasts, keine nicht im Auto fahren irgendwie was machen, keine Andachtsbücher für zwischendurch. Das ist richtig gefährlich, weil du wirst merken, wie so ein kleiner Riegel, der macht noch mehr Hunger. Kleine Riegel sind oft so, dass du noch mehr Hunger kriegst. Lass es alles auf Abstand. Hast du was bei dir entdeckt, wo du sagst, vielleicht eine Sache, sagst, ja, das spüre ich was bei mir. Vielleicht ist es nicht so, dann freue ich mich. Aber wenn du sagst, dieser eine Punkt, an dem will ich was ausprobieren oder mit Gott ins Gespräch kommen, dann gebe ich dir jetzt so eine halbe Minute. Eine halbe Minute, um drüber mit Gott ins Gespräch zu kommen, und ich schließe dann mit einem Gebet von vorne. Lieber Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du diesen kostbaren Schatz uns gegeben hast. Du hast uns in deiner Weisheit als Wesen geschaffen, die dir ähnlich sind mit Körper und Seele. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du uns mit allem reichlich versorgst. Täglich lässt du die Sonne aufgehen, im Supermarkt ist alles voll, du schenkst Regen und Wachstum auf den Feldern. Herr, unser Körper hat alles, was er braucht. Und auch geistlich hast du uns eine Vollverpflegung hingelegt. Wir haben in Deutschland über 50 Übersetzungen von deinem Wort. Wir haben die Bibel. Ich danke dir. Herr, wir dürfen sie gefahrlos lesen. Ich danke dir. Wir dürfen uns in Kleingruppen treffen und darüber austauschen. Ich danke dir. Herr, unser geistliches Leben, jeder, der will, kann und darf wachsen. Ich kann nur staunen und Danke sagen, Gott, für so viel Güte. Herr, ich danke dir für dein Wort, das die Kraft hat, uns von innen heraus reinzuwaschen und zu verändern. Was für ein Geheimnis, was wir nie ganz verstehen werden. Danke, Herr. Amen.